Münster, Erfurt. Da könnt ihr euch beispielsweise anschauen, All das Ungesagte zwischen uns, ein Drama, aber auch der ein oder andere Horrorfilm läuft an, könnte vielleicht mit Halloween zu tun haben, Black Phone 2 beispielsweise, aber auch Dracula, die Auferstehung könnt ihr sehen und wir haben schon drüber gesprochen, der Konzertfilm M über und mit Depeche Mode. Und für Kinder gibt es zum Beispiel den neuen Pumuckl-Film oder auch Alles voller Monster und auch Momo läuft immer noch. Und auch im Sinister Erfurt könnt ihr den Film Amrum sehen, der auch im Kinoclub läuft. Tja, und auf den kleineren Leinwänden in dieser Stadt könnt ihr auch Filme erleben. Beispielsweise heute Abend im Schambrowski Erfurt in der Magdeburger Allee beginnt um 19.30 Uhr der Film Raving Iran. Das ist ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2016 von der deutschen Filmemacherin Susanne Regina Meures. Und in dem Film Raving Iran begleitet sie zwei iranische Techno-DJs in ihrem Alltag in Teheran und zu einem Festival in Zürich. Und dieser Film kann, soll, will die Ambivalenz aufzeigen des iranischen Systems, weil vieles verboten ist, aber dennoch irgendwie möglich ist. Raving Iran heute Abend um 19.30 Uhr im Schambrowski in Erfurt. Und noch ein Ausblick auf nächste Woche. Am Dienstag, am 4. November, wird in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße der Film Jenseits von Klein-Wandsleben gezeigt. In der Gedenk- und Bildungsstätte um 18 Uhr am Dienstag. Das ist ein Dokumentarfilm aus der DDR von 1989, also noch vor der Wende. Und der Film ist Teil einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe Solidarität und Bevormundung, die DDR und der globale Süden. In der Reihe werden vier Filme gezeigt, die Einblick geben, wie Staaten und wie Gesellschaften aus dem globalen Süden in der DDR repräsentiert wurden. Und im Film Jenseits von Klein-Wandsleben begleiten wir eben Bewohner, Bewohnerinnen aus diesem Dorf Klein-Wandsleben. Ja, mit FDJlern geht es zu einer Brigade der Freundschaft nach Simbabwe. Drei junge Familien werden porträtiert. Es treffen unterschiedliche Kulturen aufeinander. Und nach dem Film gibt es auch noch ein Gespräch mit Tobias Ay und seinem Vater. Sie lebten als Familie in Mosambik und werden über ihre Erfahrung im globalen Süden sprechen. Am Dienstag, den 4. November um 18 Uhr in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, der Film Jenseits von Klein-Wandsleben. Von diesem Ausblick kommen wir ins Hier und Jetzt zurück. Ein Film, der auch neu angelaufen ist, ist ein Film über Bruce Springsteen, über sein Album Nebraska 1982 und dieser Film heißt Deliver Me From Nowhere. Hier und da im Programm von Radio Frei wurde schon über den Film gesprochen. In der Hauptrolle ist Jeremy Allen White zu sehen als Bruce Springsteen. Und wir hören vom Album Nebraska den Song Open All Night. Well, I had the carburetor, baby, cleaned and checked. With her line blown out, she's humming like a turbojet. Popped her up in the backyard on concrete blocks for a new clutch. Played in a new set of shocks. Took her down to the car wash, checked the plugs and points. Well, I'm going out tonight, I'm gonna rock that joint. Early North Jersey industrial skyline, I'm an all set Cobra jet creeping through the night time. Gotta find a gas station, gotta find a payphone. This turns back sure spooky at night when you're all alone. I gotta hit the gas, babe, I'm running late. This New Jersey in the morning like a lunar landscape. While the boss don't dig me, so they put me on the night shift. Takes me 2 hours to get back to where my baby lives. No wee-wee hours, your mind gets crazy. Radio relay towers, won't you lead me to my baby? Neath the overpass, the trooper hits a party light switch. Good night, good luck, 1-2, power shift. She was employed behind the counter at the Route 60. Bob's big boy fried chicken on the front seat, sitting on my lap. We're wiping our fingers on the text.
Mexico Road, man. I remember wound up on Scrap Metal Hill with them big brown eyes that make your heart stand still. She'll check the gas. Gotta call my baby on the telephone. Let her know that her daddy's coming on home. Sit tight, little mama, I'm coming round. I got 3 more hours, but I'm covering ground. Your eyes get itchy in the wee wee hours. Sun's a red bar rising over them refinery towers. Radio's jammed up with gospel stations, lost souls calling long distance salvation. Hey, Mr. DJ, won't you hear my last prayer? Hey, ho, rock and roll, deliver me from the wire. Hey, lot and dee dot, dee down, down. 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 Hey, lot and dee dot.
In diesem Lied von Bruce Springsteen kommt die Zeile vor, Deliver Me From Nowhere. Und genauso heißt auch der Film, der derzeit im CineStar zu sehen ist, Deliver Me From Nowhere. Springsteen über sein 82er-Album Nebraska. Und ab Ende November könnt ihr diesen Film auch im Kinoclub hier in Erfurt sehen.
Radio Frei. 96,2.
Ihr hört das Unterdessen-Magazin heute am Donnerstag, am 30. Oktober mit Christine am Mikrofon und wir sind schon in der zweiten Stunde angelangt und da werdet ihr noch 2 größere Beiträge hören und einen ganz kleinen. Wir hören einen Zettelkasten, eine aktuelle Buchvorstellung. Vivian ist Buchhändlerin und bespricht zusammen mit Roman ein Buch, das sie jede Woche neu auswählt. Außerdem werfen wir einen Blick nach Weimar und werden dann einen Vorbericht hören, ein Interview, einen Beitrag zur Reihe Kunst, Spektakel und Revolution, die heute in Weimar beginnt. Und dann gibt es noch die kleine Rubrik Einkaufszettel der Woche. Ich habe schon mal in meiner Sammlung gewühlt, habe einen kleinen Einkaufszettel herausgesucht. Den hört ihr aber erst nach der Musik. Und das ist neue Musik von Michelle David and the True Tones. Klingt ein bisschen wie Motown, aber noch viele Einflüsse mehr sind drin. Und der neue Song heißt Running.
Trying to get mistake, but something's worth saying. No, they were really real. How much more can one take before it snaps and breaks? Running, running, running into nothing now. Running, running, trying to get to something.
Hier wirklich gerannt. Michelle David and the True Tones, neue Musik, erst gestern veröffentlicht. Running heißt sie. Und das neue Album Soul Woman wird dann Ende Februar erscheinen. Hier geht es weiter mit einer ganz anderen Rubrik, einer kleinen Feinen, denn ich habe da was gefunden. Der Einkaufszettel der Woche. Ich halte einen wirklich kleinen Zettel in der Hand. Der ist kleiner als so eine, ich sag mal, kleiner als eine Gesundheitskarte, EC-Karte, sowas. Und der ist schon ganz schön doll zerknittert und auch in der Hälfte durchgerissen. Kann also sein, dass hier noch viel mehr drauf stand, aber das verloren gegangen ist. Was noch draufsteht, ist auf der einen Seite mit blauem Kuli ein Rindersalami, ein Knackwurst, ein halbes Kilogramm Gehacktes. Und ich drehe den Zettel um und auf der anderen Seite wurde auch mit blauem Kuli geschrieben, aber in einer ganz anderen Schrift. Küchenrolle, Handwaschseife, Seife, Meerrettich, da war erst nur ein E in Meer und dann wurde noch ein kleines oben drüber geschrieben. Meerrettich, Toypapier. Der Einkaufszettel der Woche. Alle zwei Wochen hier im Programm von Radio Frei zu hören. Und viel dreht sich derzeit um den 31. Oktober, Reformationstag hier in Thüringen, Feiertag, aber eben auch Halloween am Dienstag. Und unterdessen konntet ihr vielleicht einen Einblick gewinnen in die Geschichte von Halloween. Aber es gibt auch noch, andere Tage, die jetzt diesen Ende Oktober, Anfang November Zeit begleiten. Und das ist in Mexiko zumindest der Dia de los Muertos, also der Tag der Toten, der Todestag. Und das ist einer der wichtigsten Feiertage in Mexiko. An diesem Tag wird traditionell der Verstorbenen gedacht und Mitte Oktober beginnt da schon die Vorbereitung und gefeiert wird am Vorabend von Allerheiligen, das heißt auch am 31. Oktober und bis zum 2. November. Also da steht nicht so sehr die Trauer im Vordergrund, die Trauer um verstorbene Menschen, sondern es wird gefeiert, es gibt Musik und der Tod wird gefeiert als Teil des Lebens, der eben dazugehört. Und einer der Songs, der dann häufig zu hören ist an diesen Dia de Muertos oder Dia de los Muertos am Tag der Toten, dieser Song kommt von Julieta Venegas und heißt Mis Muertos.
Tu nombre traigo este día para darme felicidad, recordarte en vida. Risas y complicidad, charlas compartidas, susurros y cocinar, necesito ahora mi secreto a ti revelar. Mis muertos me acompañarán, me darán tranquilidad, convierte en tristeza en canción, habita en el aire con su voz.
musikalische Einblick möglicherweise in den Tag der Toten, Tag der Verstorbenen, der am 31. Oktober in Mexiko gefeiert wird. Und hier gibt es rund um den 31. Oktober auch diverse Veranstaltungen in Erfurt. Und auf einige von ihnen blicken wir jetzt mal. Um anzuknüpfen an die Filme der Woche, ist das erste ein Filmtipp für den 31. Oktober. Da wird in einem Halloween-Spezial der Film Nosferatu gezeigt im Club in der Bar Franz Mehlhose. Beginn ist um 20.15 Uhr. Das ist ein Stummfilm, Nosferatu, 1922 entstanden, und dieser Film wird ganz modern vertont, nämlich von der Erfurter All-Stars-Band Tiger Taxi oder Tiger Taxi, ihr könnt es rausfinden, am Freitag, 31. Oktober um 20.15 Uhr bei der Vertonung des Stummfilm-Klassikers Nosferatu. An der Abendkasse zahlt ihr 22 Euro und im Vorverkauf 18. Oktober, da ist ja die Frage, zumindest in Thüringen, geht es um Halloween, geht es um den Reformationstag oder geht es auch um beides? Das zumindest versucht die Erfurter Kaufmannskirche zu verbinden und ruft ein zu einer Veranstaltung unter dem Titel »Von allen bösen Geistern verlassen«. Um 16 Uhr in der Kaufmannskirche am Anger gibt es zuerst eine unterhaltsame musikalische Andacht, heißt es in der Ankündigung. Und da soll eben Reformationstag und Halloween miteinander verbunden werden. Kinder aus dem Chor entführen die Besucher in ein Geisterschloss, in dem nicht nur alberne Hexen und gelangweilte Gespenster leben, sondern auch unangenehme Geister zu finden sind. Doch mit Gesang, Mut und Fröhlichkeit gelingt es, die guten Mächte zu stärken und das Böse zu überwinden. Große Pläne. Freitag um 16 Uhr in der Kaufmannskirche Erfurt. Eine Veranstaltung vor allem für Kinder, die mit Kostüm kommen können oder ohne. In jedem Fall gibt es eine kleine Überraschung für Sie. Der Eintritt zu dieser Geisterveranstaltung ist frei. 16 Uhr in der Kaufmannskirche Erfurt am Anger am Freitag. Wer nicht in Kirchen sein möchte, sondern eher draußen, kann zum Beispiel zum Kürbis-Erntefest auf die Eger gehen am Freitag. Auch da gibt es nochmal ein volles und rundes Programm zum Abschluss der Kürbisausstellung. Und um nochmal auf die Geister zurückzukommen, in der Kunsthalle Erfurt gibt es am Freitagabend ein Konzert zu erleben vom Duo Flaute. Da steckt Flaute drin und Laute und Laut. Das Duo Flaute und Daniel Gutierrez wollen beim Fest der Geister Ursprünge des keltischen Samhain verbinden mit zeitgenössischer Musik. Versprochen wird eine geheimnisvolle, intensive Klangwelt voller Überraschungen. Um 19 Uhr in der Kunsthalle Erfurt unter dem Titel Fest der Geister. Um 19 Uhr beginnt das in der Kunsthalle Erfurt, und der Eintritt kostet 15 Euro und 12 Euro dann ermäßigt. Dann gibt es noch diverse Partys am 31. Oktober. Auf die bin ich jetzt nicht so vorbereitet oder habe ich nicht so den Fokus gelegt. Eher nochmal auf das Fahrrad am 31. Oktober. Wie jeden letzten Freitag im Monat steht auch dann wieder die Critical Mass an, also eine Fahrraddemonstration. Diesmal unter dem Titel Hello Wheel. Angelehnt an Halloween, also Wheel, das Rad, das Fahrrad, ein kleiner Wortwitz an der Stelle. Um 18.30 Uhr ist der Treffpunkt am Hauptbahnhof Erfurt für die Fahrraddemonstration Critical Mass, die zeigen möchte, dass das ganze Jahr über geradelt werden kann. und alle Teilnehmerinnen sind aufgefordert, möglichst viel Beleuchtung an ihrem Fahrrad mitzubringen. Und wie immer geht es bei dieser Fahrraddemonstration nicht nur um das Radeln, sondern auch um Inhalte. Und die Veranstalterinnen wollen zeigen, dass das Fahrrad eine entscheidende Rolle spielt, wenn es darum geht, sich mit nachhaltiger Verkehrspolitik zu beschäftigen und die auch zu gestalten. Das Fahrrad würde immer mehr genutzt, schreiben sie, für die Arbeits- und Alltagsmobilität und eben auch in der kalten und dunklen Jahreszeit, die wir jetzt haben. Deshalb soll viel Beleuchtung mitgebracht werden zur Critical Mass Halloween Hello Wheel am Freitag. Treffpunkt ist 18.30 Uhr am Hauptbahnhof Erfurt. Das waren ein paar Tipps für den Freitagabend hier in Erfurt. Wenn ihr aber gar nicht rausgehen wollt, euch weder Halloween noch der Reformationstag so besonders abholt, dann könntet ihr euch auch in ein gutes Buch vertiefen, wenn ihr möchtet. Und hier kommt ein Tipp dafür im aktuellen Zettelkasten. Roman im Gespräch mit Vivian.
Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Ja.
Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu
schwarz,
auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift.
Sehr spannend, sehr schön.
Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Ganz kleines Heftchen, nicht sehr dick.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Neid.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Russland verstehen oder sonst was.
Der Gewinn.
Die Dicke Dachs.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Genau, eigentlich schön.
Muskel und Dystrophie.
Und
gequirlter Unsinn.
Ja, und ganz zum Schluss, also so als Schmeckerchen obendrauf.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Oder einen Erfurt-Zauberbecher.
Kleinen Präsentchen, nicht sehr dick.
Und auch...
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen. To Aller. Und nach diesem Trailer folgen immer natürlich das, was in dem Trailer angedeutet wird, nämlich Empfehlungen zu Büchern oder Besprechungen zu Büchern oder eben auch mal keine Empfehlung, mal sehen, keine Ahnung. Zu Gast ist Vivian und deswegen sage ich mal sehen, weil Vivian ist ja bekannt dafür auch mal zu sagen, nee, das Buch, das musste ich weglegen.
Ja.
Hallo Vivian.
Hallo.
Ja.
Ich grüße dich, es kommt jetzt nicht so oft vor.
Nee.
Doch, es kommt ganz oft vor, also ich lege ganz oft Bücher weg. Hm. Aber die nehme ich nicht mit hierher, um sie vorzustellen.
Ja, weil manchmal sind sie so wegzulegen, dass es für dich auch keinen Sinn ergibt, überhaupt darüber zu sprechen.
Ja, genau. Wenn ich dann irgendwie 50 Seiten gelesen habe oder 60 Seiten, was soll ich über das Buch erzählen?
Aber es gibt eben auch Bücher, die werden sonst wie angepriesen und man legt sie trotzdem weg, ne?
Ja, das kommt öfter mal vor.
Und dann denke ich mir auch immer, manchmal denke ich, also es war jetzt so... Vorhin, erst hat eine Freundin mit mir telefoniert, der habe ich ein Buch gegeben, das kannte sie auch und hat auch den Film gesehen und hat danach dann gesagt, aber bei dem Buch am Ende, wie ist das, ja, ist das so oder so jetzt gewesen, dass der, da habe ich dann überlegt, man, das ist auch so lange her, ich weiß nicht, ob ich das verstanden habe und ich weiß nämlich auch nicht, ob ich verstanden habe, vielleicht war es ja eine Metapher,
ja, das
die so
kann
groß
sein.
War. Hm. Dass wir einfach zu dumm dafür waren. Manchmal denke ich auch bei manchen Büchern, oh, bin ich jetzt zu blöd? Oder manchmal ist es auch, vielleicht ist es auch einfach nicht mein Geschmack, dass ich überhaupt nicht so dranbleibe, um da überhaupt noch hinterherkommen zu wollen, vielleicht sogar.
Siehst du, ich überlege gerade, ich habe doch irgendwie vor ein paar Wochen, habe ich doch mal so ein Buch mitgebracht. Welches war das denn? Da, ich habe es auf jeden Fall zu Ende gelesen,
ah, ja,
aber
die 16 Pferde.
Genau, stimmt, das war
ja,
so ein Buch.
War auch so ein Buch wahrscheinlich, ja.
Ja, das habe ich zu Ende gelesen, obwohl ich, die meisten Bücher, die mir nicht gefallen, lege ich ja weg.
Hm.
Und bei dem Buch war es allerdings so, dass ich gedacht habe, gut, okay, ich lese es doch noch irgendwie fertig. Und dann habe ich mir das von ChatGPT erklären lassen, das Buch. Ich gebe es ehrlich zu.
Was hat ChatGPT dazu gesagt?
Hat es mir ganz wunderbar erklärt. Hm. Also, dass es als Metapher zu sehen war. Und da habe ich gedacht, ja, okay, damit kann ich jetzt leben mit dieser Begründung, weil ich das ganz strange und komisch fand.
Ja, manchmal denken wir auch, ja, schön, gute Metapher, scheiß Metapher für mich.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja, ich erinnere mich, und du hast das zu Ende gelesen, weil du irgendwie die Hoffnung hattest, dass dann noch irgendwas rauskommt.
Ja, aber das war ja nicht so. Es blieb ja alles im Nebel. Ja. Und dann musste ich mir das erklären lassen. Habe ich übrigens nur einmal gemacht, sonst finde ich mich auch damit ab, dass ich was nicht verstanden habe oder es mir nicht gefallen hat oder so. Aber da, natürlich in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich gedacht, okay, jetzt musst du noch mal irgendwie nachforschen.
Ja, es ist ja auch immer, selbst wenn ich jetzt im Bekanntenkreis über Bücher spreche, die ich nicht so gut fand, dann gehe ich ja nicht hin und sage, ey, ich habe ein absolutes Scheißbuch gelesen und ich habe ein Buch gelesen, das war so, so und so und so. Vielleicht gefällt es jemand anders, ne?
Ja, wobei es da auch nochmal Unterschiede gibt. Also das muss ich ganz klar sagen.
Ja, es gibt
also
ja richtig schlecht geschriebene Bücher. Genau. Also, da kann man gleich sagen.
Und da muss man wirklich jeden davor bewahren und muss sagen, das bitte auf gar keinen Fall, das darfst du nicht lesen, das geht gar nicht.
Oder wenn dir das gut gefällt, dann werd Lehrerin und lese Aufsätze von 50.
Genau.
So.
Ja, so.
Wollen ja auch nicht gemein sein.
Ach, haben ja keine Namen genannt.
Ja, aber das Buch, was du beschrieben hast, war ja auch nicht schlecht geschrieben. Nee. Es war einfach eben, es ging für dich ins Leere.
Es war extremst gehypt und ich habe den Hype nicht verstanden. Hm. Ja, so passiert es halt.
Ja, das ist bei Musik auch ganz viel.
Das ist schon bei Filmen.
Auch bei Filmen, ja.
Serien.
Ja, das ist eben Kunst und Unterhaltung. Das ist eben, ja,
genau. Ja,
das trifft Nerv oder nicht. Genau. Das trifft Nerv oder nicht. Ich bin gespannt, ob das Buch, was du heute mitgebracht hast, eine Auflösung hat. Denn ich frage mich, was ein guter Dieb sein kann. Mhm. Also für die Gesellschaft zumindest. Wir reden ja von Normativen. Aber du hast ein Buch mitgebracht. Hier steht es. Matthew Dix, der gute Dieb.
Ja. Königlich habe ich mich amüsiert.
Okay.
Übrigens auch ein Regalfund. Also ich hatte offensichtlich im September so eine Phase, wo ich mit allen Büchern, die ich hatte oder die ich geschickt bekommen habe, so ein bisschen unzufrieden war. Und das habe ich eben auch aus dem Regal gezerrt. Es ist ja meistens so, ich habe es mir als Leseexemplar gewünscht vor sehr vielen Jahren. Es war von 2009. Und habe mir ja damals was dabei gedacht. Jetzt ändern sich natürlich auch Geschmäcker, so ist es eben manchmal. Und ich habe ganz viele Bücher im Regal stehen, von denen ich denke, boah, warum habe ich mir das damals eigentlich gewünscht? Oh, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht mehr. Bei dem übrigens ganz anders, der gute Dieb. Ich kann gleich vorweg sagen, dass dieses Buch nicht mehr lieferbar ist. Ist ja häufig so bei Taschenbüchern, die jetzt nicht gerade Bestseller waren, ja, dass die Auflage dann eben abverkauft wird.
Aber man findet sie vielleicht
man
schon
kann
irgendwelchen
es gebraucht kaufen.
Oder gebrauchten Sachen.
Habe ich schon gesehen, auch für einen schmalen Taler. Also wer jetzt gleich Lust bekommt, ihr könnt es auf jeden Fall euch gebraucht holen.
Interessant ist das Cover, das muss man mal sagen. Also ja, ganz von abgesehen, das aussieht wie ein Comic-Splash aus den 60er Jahren. Da steht was vom Dieb und ich würde es erstmal sofort als Zahnpasta, eine Zahnbürste definieren.
Ja, ist es auch. Mhm. Denn dieses Utensil hat eine ganz wichtige Bedeutung in diesem Buch.
Okay.
Also wir haben Martin. Martin ist ein Meister seines Fachs, ich nenne es mal so. Er ist Profi, er ist auch Künstler und zwar seit Jahren lebt er sehr erfolgreich als Dieb und geht regelmäßig auf Diebestouren. Er hat Kunden, wie er sie nennt. Um Kunde bei ihm zu werden, muss man bestimmte Kriterien erfüllen. Und er steigt bei verschiedenen Personen, Ehepaaren, Alleinlebenden, steigt bei denen ein in regelmäßigen Abständen. Es gibt einen richtigen Plan. Montags ist der dran und mittwochs der. Und er stiehlt in diesen Häusern Dinge, die nicht auffallen. Also er nimmt sich zum Beispiel eine Flasche mit und füllt Waschmittel ab. Oder geht in die Vorratskammer und nimmt sich da von den 20 Nudelpackungen, die da stehen, eine Nudelpackung weg. Also er stiehlt Dinge, die nicht sofort auffallen oder gar nie auffallen. Und dann stiehlt er aber manchmal auch Sachen, die sich veräußern lassen. Zum Beispiel ist eine Methode, nur einen Ohrring mitzunehmen. Dann denkt die Person, der andere Ohrring, den habe ich vielleicht verloren oder verlegt. Und nach vielen Wochen wird dann der zweite Ohrring mitgenommen, weil der ist ja dann schon in Vergessenheit geraten. Man kann ihn ja eh nicht mehr tragen. Ja, also ein ganz ausgeklügeltes System. Ja?
Clever auf jeden Fall.
Ja, und man stellt auch ziemlich schnell fest, dass Martin, also um so zu arbeiten, muss man extremst organisiert sein. Ja, und er fotografiert auch alles, um alles wieder so hinzuräumen, dass es auf jeden Fall niemals auffällt. Und er hat auch gewisse Regeln. Also er ist in keinem Haus länger als 15 Minuten. Ja, also er macht auch so eine gewisse Risikominimierung. Er beobachtet natürlich, er kennt seine Kunden ganz genau, weil er weiß, wo die arbeiten, wann die nach Hause kommen und wann die beste Zeit ist, um in diesem Haus zu sein. Natürlich sucht er sich nur Kunden und Kundinnen aus, die keinen Hund haben, ja, weil der könnte ja anschlagen. So, also das ist Martins Lebenssituation. Martin lebt auch alleine. Der hat wirklich auch ganz klare Regeln, auch bei sich in seinem Zuhause. Also so ein bisschen zwanghaft auch irgendwie. Und eines Tages bei einem seiner Lieblingskundinnen fällt ihm der Aufsatz der elektrischen Zahnbürste in die Toilette. Also er kommt an diese Zahnbürste, die fällt in die Toilette. Und jetzt würde vielleicht jeder andere Mensch sagen, mir doch egal, spüle ich ab und stelle ich wieder hin. Aber das geht ihm komplett gegen den Strich. Also es ist quasi unmöglich für ihn, der Gedanke, dass sich seine Kundin abends mit dieser Zahnbürste die Zähne putzen muss, das geht überhaupt nicht.
Ein und deswegen sehr fürsorglicher
tut er, genau, und deswegen der gute Dieb. Und deswegen tut er etwas, was er noch nie gemacht hat. Er rennt los, kauft einen neuen Zahnbürstenaufsatz und bricht quasi ein zweites Mal innerhalb von wenigen Stunden in dieses Haus ein. So. Ich will auch nicht zu viel verraten. Ich kann aber sagen, dass dieser Vorfall gewisse Ereignisse in Gang setzt.
Ja, das kann man sich vorstellen. Man kann sich vorstellen, was eventuell passiert.
Ja, und er fängt an, sich in das Leben seiner Kunden und Kundinnen einzumischen und dieses Leben positiv zu verändern.
Das klingt wieder gruselig.
Ist es auf der einen Seite, aber es macht unglaublich Spaß, das zu lesen.
Das glaube ich,
weil es
ja
so einen ganz, so einen gewissen Witz hat auch, ja. Und Martin ist, also man hat Sympathie für diesen Menschen, auch wenn man denkt, boah, das ist gruselig, was der macht. Also, aber trotzdem schleicht er sich ins Herz.
Er meint es ja gut.
Er meint es gut, genau. Und wie das eben alles weitergeht und ob er zum Ende hin immer noch auf Diebestour geht, ja, kann man eben ganz wunderbar auf 400 Seiten nachlesen.
Was mir daran gefällt, ist, wie du das beschrieben hast, also es ist ja für ihn ein richtiger Knochenjob, den er da macht. Ne?
Absolut.
Mit der ganzen Vorbereitung und alles. Und das klingt auch ein bisschen eigentlich nur so nach Mundraub oder so. Ne? Da eine Nudel und da das. Genau, ja. Und da, ach, da packe ich. Und dann aber auch, wie dieser wahrscheinlich für sich hart arbeitende Mann, der wahrscheinlich das auch als normal ansieht, dann versucht den anderen Menschen noch dabei zu helfen. Ja. Das finde ich klasse.
Also ich kann es mir als Verfilmung wirklich super gut vorstellen. Man erfährt natürlich auch, wie Martin zu diesem Job gekommen ist. Ja? Okay. Und er tut einem aber auch ein bisschen leid, weil er wirklich so unter schon auch krassen Zwängen lebt. Aber man bewundert auch dieses Organisationstalent. Also wie er sich seine, jetzt hätte ich beinahe Opfer gesagt, aber er nennt sie ja Kunden und Kundinnen, wie er sich seine Kundschaft aussucht. Und das dauert wirklich Monate, das vorzubereiten, an den Schlüssel zu kommen, ja, sich den nachmachen zu lassen, auszukundschaften. Das ist einfach das. Und es gibt wirklich ganz witzige Beschreibungen wie er eben auch zu einer Kundin oder naja, es ist noch keine Kundin und da trifft er eben auf einen Hund. Ja, und was da eben passiert. Und das ist auch schon ein bisschen, ich will nicht sagen Slapstick-mäßig, aber...
Es klingt urbritisch. Ich sehe vor mir praktisch eine Gestalt, die so eine Frisur hat zwischen Roger Moore und Eric Idle. Mhm. So weißt du, dieses Slapstick, und wie diese Person das auch völlig ernst nimmt, das Ganze.
Ja.
Es ist britisch, oder?
Das weiß ich gar nicht. Natürlich. Glaube ich, gar nicht genannt.
Das klingt auf jeden Fall so.
Ja, aber es ist in New York zuerst erschienen. Das
egal.
Ist wahrscheinlich eher amerikanisch.
Es klingt lustig.
Ja, ist es wirklich. Ja. Es ist wirklich lustig und hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe von Matthew Dix, es hat in Connecticut studiert, übrigens, also ist auf jeden Fall Amerikaner. Der Autor war Grundschullehrer an einer Schule und betreibt nebenbei eine DJ-Agentur.
Ja, cool. Ja. Zumindest war das 2007 so.
Genau. Und ja, das stimmt. Und Der gute Dieb war sein erster Roman. Ich habe tatsächlich noch einen zweiten Roman von ihm im Regal stehen. Der heißt irgendwie, ich glaube, 99 Sommersprossen oder so ähnlich. Habe ich aber noch nicht gelesen.
Okay.
Aber hat Spaß gemacht.
Und ist leider nicht normal, einfach im Handel zu bekommen. Aber du hast schon gesagt, du hast schon recherchiert. Also man kann das auf jeden Fall gebraucht.
Für 2 Euro oder so.
Irgendwo kaufen. Deswegen trotzdem, Der gute Dieb heißt das Buch von Matthew Dix. Mhm. Verlag ist ja relativ egal. Ihr sucht einfach nach dem Titel und ihr findet das Buch.
Genau, also ist bei Blanc Ballet erschienen, also in der Penguin Random House Verlagsgruppe.
Vielen Dank, Vivian.
Sehr gerne.
Für den Humor.
Ja.
Diesmal lässt sich schön ins Richtung Wochenende schon mal denken.
Ja.
Und ich bin schon gespannt, was du beim nächsten Mal vorstellen wirst.
Ja.
Bis dann.
Bis dahin. Ciao.
Danke, Roman und Vivian, für diesen aktuellen Zettelkasten. Nachhören könnt ihr ihn und alle bisherigen auch online unter radio-frei.de. Nun ist Zeit für französische Musik von Saode Sagazan. Sie singt Au Travers.
De l'humain, on comprend des choses controversant au travers, en vers ou bien en prose. Regardez-moi de travers, je prendrai la pose. Moi je les aime, mes travers. Donnez les vôtres, j'en ferai quelque chose. De chacun s'installe des choses. Traversez donc vos travers. Découvrez vos névroses. Découvrez-vous et l'envers. Et trouvons la cause. C'est en connaissant nos travers que vient la métamorphose. Aux manies, je vous mets en lumière, je me fais face. Fini le déni, fini les manières, bla 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 bla. Et je le redis, père, mère, sœur, frère, c'est une histoire de famille, une histoire de travers. Une histoire de travers. Des choses controverses, tes travers, en vers et puis en prose. Découvre l'endroit et l'envers, analyse la chose. En comprenant tes travers, viendra la métamorphose.
Zao de Sagazan. für den nächsten Beitrag und auch den letzten größeren Beitrag in diesem Unterdessen-Magazin gehen wir in die 1920er Jahre zurück. Mit denen beschäftigt sich das Herbstprogramm des Formats Kunst, Spektakel und Revolution. Heute beginnt es um 19 Uhr in Weimar in der ACC-Galerie. In den insgesamt 3 Veranstaltungen wird es gehen um kunstpolitische, ästhetische und um architektonische Kontroversen. Und zur Einstimmung auf dieses Veranstaltungsformat hört ihr nun einen Radiobeitrag von Lukas von Radio Korax aus Halle von Avantgarden und Kunstlumpen.
Im März 1920 wurde die junge Weimarer Republik von einem Ereignis erschüttert, das als Kapp-Putsch in die Geschichte eingegangen ist. Rechtsgerichtete Teile der Reichswehr versuchten, die Regierung zu stürzen und die Ergebnisse der Novemberrevolution rückgängig zu machen. Allerdings wurde dieser Putschversuch von einem riesigen Generalstreik abgewehrt, an dem sich etwa 12 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter und Angestellte beteiligten. Während dieser Streikbewegung kam es in zahlreichen Städten zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen streikenden Arbeitern und der Reichswehr. So auch in Dresden. Am 15. März 1920 gab es in Dresden eine große Demonstration gegen die Putschisten. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Reichswehr. Etwa 50 Demonstranten starben. Im Zuge dieser Gefechte durchbrach eine verirrte Gewehrkugel das Fenster der Gemäldegalerie des Dresdner Zwingers und traf dort ein Gemälde des Malers Peter Paul Rubens. Dieser Umstand war für den expressionistischen Maler und Dresdner Kunstprofessor Oskar Kokoschka der Anlass für einen Aufruf, den er in den Folgetagen in über 40 Tageszeitungen veröffentlichte.
Ich richte an alle, die hier in Zukunft vorhaben, ihre politischen Theorien, gleichviel ob links, rechts oder Mittelradikale, mit dem Schießprügel zu argumentieren, die flehentlichste Bitte. Solche geplanten kriegerischen Übungen nicht mehr vor der Gemäldegalerie des Zwingers, sondern etwa auf den Schießplätzen der Heide abhalten zu wollen, wo menschliche Kultur nicht in Gefahr kommt. Am Montag, den 15. März, wurde ein Meisterbild des Rubens durch eine Kugel verletzt. Nachdem Bilder keine Möglichkeit haben, sich von dort zu retten, wo sie nicht mehr unter dem Schutze der Menschheit stehen, und auch weil die Entente einen Raubzug in unsere Galerie damit begründen könnte, dass wir keinen Sinn für Bilder hätten, so viele auf die Künstlerschaft von Dresden, die mit mir bangt und zittert und sich dessen bewusst ist, solche Meisterwerke nicht selbst schaffen zu können, wenn die uns Anvertrauten zerstört wurden, die Verantwortung einer Beraubung des armen zukünftigen Volkes an seinen heiligsten Gütern nicht mit allen Mitteln rechtzeitig Einhalt geboten zu haben. Sicher wird später das deutsche Volk im Ansehen der geretteten Bilder mehr Glück und Sinn finden als in sämtlichen Ansichten der politisierenden Deutschen von heute.
Für Oskar Kokoschka war es ein Skandal, dass im Zuge der Gefechte die Kunst getroffen worden war, und er sorgte sich angesichts solcher Ereignisse um die kulturelle Zukunft des deutschen Volkes. Allerdings fand dieser Aufruf nicht nur positives Echo. In der Zeitschrift Der Gegner antworteten die beiden Dadaisten John Hartfield und George Cross mit einer Polemik, in der sie Oskar Kokoschka als Kunstlump beschimpften.
Wir richten an alle, die noch nicht genug verblödet sind, diese snobistische Äußerung, dieses Kunstlumpen gut zu heißen, die dringende Bitte, energisch Stellung dagegen zu nehmen. Wir fordern alle dazu auf, denen es nebensächlich ist, dass Kugeln Meisterbilder verletzen, da sie Menschen zerfetzen, die ihr Leben wagen, um sich und ihre Mitmenschen aus den Klauen der Aussauger zu erretten.
John Hartfield sollte für seine politischen Fotomontagen bekannt werden, George Cross für seine bissigen und hart gezeichneten Karikaturen. In ihrem Text »Der Kunstlump« kritisierten die beiden nicht nur die Äquidistanz von Oskar Kokoschka, dem Meisterbilder wichtiger zu sein schienen als Menschenleben. Sie nutzten diesen Anlass auch, um einen generellen Angriff auf die Kunst kundzutun.
Wir begrüßen mit Freude, dass die Kugeln in Galerien und Paläste in die Meisterbilder der Rubens sausen, statt in die Häuser der Armen in den Arbeitervierteln. Wir begrüßen es, wenn der offene Kampf zwischen Kapital und Arbeit dort sich abspielt, wo die schändliche Kultur und Kunst zu Hause ist, die stets dazu diente, den Armen zu knebeln, die den Bourgeois am Sonntag erbaute, damit er am Montag seinen Fellhandel, seine Ausbeutung umso beruhigter aufnehmen konnte. Es gibt nur eine Aufgabe, mit allen Mitteln, mit aller Intelligenz und Konsequenz den Zerfall dieser Ausbeuterkultur zu beschleunigen. Jede Indifferenz ist konterrevolutionär.
Wie ist es zu verstehen, dass zwei Künstler eine derartige Verachtung gegenüber der Kunst zum Ausdruck brachten? Zur Beantwortung dieser Frage werden im Oktober und November 2025 mehrere Veranstaltungen in der ACC-Galerie in Weimar stattfinden. Am Donnerstag, den 30. Oktober, wird Lukas Hohlfeld einen Vortrag über die Theorie und Kritik der Avantgarde halten. Lukas Hohlfeld ist Redakteur der Zeitschrift Kunst, Spektakel und Revolution, deren 9. Ausgabe kürzlich erschienen ist. Der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe ist eine Auseinandersetzung mit den historischen Avantgarde-Bewegungen der Kunst, die eben ein Ende der Kunst proklamierten, wie Lukas Hohlfeld am Telefon erklärt.
Also das ist ja eine Vielzahl von Strömungen. Ich würde sagen, das geht eigentlich so im späten 19. Jahrhundert los, dass sich halt irgendwie so künstlerische Gruppierungen bilden, die mit diesem Avantgarde-Anspruch auftreten. Also das ist ja eigentlich ein Begriff, der aus dem Militärischen kommt. Die Avantgarde, das ist eine Vorhut. Das heißt, das ist wie so ein Spähtrupp, der quasi, damit das große Heer weiß, was der Feind macht, dass man da Bescheid weiß. Und das sind wie so ein bisschen so die Augen des Heeres, so sagt das auch Clausewitz, dieser Kriegs- und Militärtheoretiker. Und jetzt haben sich eben künstlerische Gruppierungen als Avantgarde verstanden. Das heißt, sie wollten ihrer Zeit gewissermaßen voraus sein und etwas Neues entwickeln und sind mit Manifesten aufgetreten und in so einem Milieu, was man irgendwie so als Bohème vielleicht bezeichnen kann, wo sich so verschiedene Klassenfragmente versammelt haben, also absteigender Adel, auch absteigendes Bürgertum, Teil des Lumpenproletariats, verarmte Dichter, die irgendwie auf eine gewisse Weise eine Hass entwickelt haben auf das, wo sie herkommen, nämlich auf die Institution der Kunst. Und jetzt habe ich gesagt, genau, das war so im 19. Jahrhundert oder Ende des 19. Jahrhunderts so richtig oder sozusagen so die Blütezeit der Avantgarden ist ja dann die Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Also da ist irgendwie so Dada entstanden und der Surrealismus ist als eine Strömung entstanden oder Konstruktivismus, Kubofuturismus, genau diese Strömungen. Das ist, glaube ich, das, was man dann im engeren Sinne als Avantgarde versteht. Und genau, die haben einen Hass auf die Institution der Kunst entwickelt. Das heißt, sie haben das abgelehnt, wie Kunst bisher organisiert wurde und haben, also im Falle der Dadaisten, die Kunst an sich als tot erklärt und haben aber trotzdem so künstlerische Mittel entwickelt, die irgendwie sehr reflexiv waren, die sehr interessante Formen entwickelt haben, die immer was mit den Sinn der Menschen zu tun haben. Also es ist eine Reflexion auf Sinnlichkeit, die da stattfindet, aber immer mit der Suche nach einem zeitgemäßen Ausdruck und darin auch verbunden mit revolutionären Bestrebungen. Also die Avantgarden haben eine neue Gesellschaftsform im Grunde angestrebt und wollten was Neues erreichen und wollten mit dem alten Schluss machen. Und Peter Bürger, das ist ein Literaturwissenschaftler, der so ein maßgebliches Werk über die Avantgarden geschrieben hat, Theorie der Avantgarde heißt das, von 1974. Und der, finde ich, hat eine ganz passende Formulierung, dass er sagt, mit den Avantgarden tritt die bürgerliche Kunst in das Stadium der Selbstkritik. Also ich hatte das gemeint, die haben die Kunst dann auf einmal gehasst als Künstler quasi oder haben den Tod der Kunst proklamiert. Und sie haben aber auch versucht, alles andere sozusagen anders zu machen. Also im Zentrum stand nicht mehr sozusagen der einzelne Schaffende oder das Genie, sondern Künstlergruppen. Das heißt, die haben zusammen als Gruppen sich Dinge erarbeitet und künstlerische Positionen formuliert. Oder was Peter Bürger sagt, ist, dass das organische Werk wird abgelöst durch das Fragment. Was ist das organische Werk? Das ist im Grunde das Kunstideal der Klassik, dass quasi die Produziertheit der Kunstwerke versteckt ist und dass ein schöner Schein quasi entsteht, dem man nicht ansehen soll, dass es was menschlich Gemachtes ist, sondern sozusagen es soll eine Idee zur Erscheinung kommen, ganz für sich selbst. Und das lehnen die Avantgarden ab und man erkennt die Produziertheit der Werke und man sieht, dass das zusammengeschraubt, konstruiert, dass das kollagiert ist, dass Fragment bekommt eine eigene Bedeutung. Also das ist wie, als ob sich ein einzelnes Teil des Kunstwerkes gegen den Rahmen im Grunde halt emanzipiert. Genau, und das sind so Aspekte vielleicht von dem, was man historische Avantgarde nennen kann.
Näheres dazu wird Lukas Hohlfeld am 30. Oktober ab 19 Uhr in der ACC-Galerie Weimar darlegen. Er wird die 9. Ausgabe der Zeitschrift Kunst, Spektakel und Revolution vorstellen und einige Thesen zur Avantgarde vortragen. In dem hier erläuterten Zusammenhang spielt Dada Berlin eine nicht unerhebliche Rolle. Auch John Hartfield und George Cross, die gegen den Kunstlump Oskar Kokoschka austeilten, gehörten zur Berliner Dada-Bewegung.
Ja, man muss dazu bemerken, dass die Berliner Dada-Bewegung sehr politisch ausgerichtet war schon. Hartfield hat zum Beispiel mit Schwitters zusammen den preußischen Erzengel gestaltet. Es war ein preußischer Soldat, aber natürlich auch mit Schweinskopf. Und man hat dort wirklich schon sehr politisch gewirkt.
Das sagt Harald Schadek. Der ist Vorsitzender des Freundeskreises John Hartfield Waldsieversdorf e.V., ein Verein in Waldsieversdorf bei Strausberg, der sich dem Leben und Wirken von John Hartfield widmet.
Ja, Hartfield war von 1957 bis 1967 hatte Hartfield in Waldsieversdorf ein Sommerhaus und hat dort praktisch seine Zeit mit seiner Frau verbracht. Und wir haben das wiederentdeckt und haben es jetzt als kleines Museum, als kleine Begegnungsstätte und betreiben das dort als kleine, auch als kleinen Veranstaltungsort. Wir haben dort während der Saison, also von Mai bis Ende September, an den Wochenenden für die Besucher geöffnet, können ihnen das Hartfield-Haus zeigen, können ihnen zeigen, wie er dort gelebt hat. Und natürlich haben wir auch in der Saison dann Veranstaltungen, unter anderem mit der Akademie der Künste zusammen und ein interessantes Programm.
Ein interessantes Programm findet auch in der ACC-Galerie Weimar statt, denn am 13. November wird Harald Schadek dort über die Kunstlump-Debatte sprechen. Die Polemik von George Cross und John Hartfield gegen den Kunstprofessor Oskar Kokoschka blieb ihrerseits nicht ohne Antwort. Sie führte unter anderem zu einer Debatte innerhalb der gerade erst gegründeten Kommunistischen Partei Deutschlands. Während auch Hartfield und Gross KPD-Mitglieder waren, teilten dort nicht alle deren kunstfeindlichen Kurs. So rief etwa die kommunistische Kunstkritikerin Gertrud Alexander zur Bewahrung des bürgerlichen Kulturerbes auf. Die Zusammenhänge dieser Kunstlump-Debatte wird am 13. November Harald Schadek aufklären.
Ja, beim Vortrag werde ich praktisch über diese Debatte praktisch berichten und auch praktisch die Gegensätze darstellen und möchte natürlich auch dann später mal oder im Anschluss vielleicht die Person darstellen, also Hartfield, Kokoschka, Cross und weitere.
Die Veranstaltungen am 30. Oktober und am 13. November sind Teil des Herbstprogramms von Kunst, Spektakel und Revolution. Weiterhin findet am Mittwoch, den 19. November, eine Veranstaltung über rechte Räume mit Stefan Trübi statt. Ort dieser Veranstaltungen ist die ACC-Galerie Weimar. Und sie beginnen jeweils um 19 Uhr. Alle weiteren Infos hierzu findet ihr auf der Homepage von Kunst, Spektakel und Revolution unter spektakel.org.
Und vielen Dank an dieser Stelle an Radio Korax aus Halle für diesen Beitrag, für den Einblick in die neue Reihe von Kunst, Spektakel und Revolution, die heute am Donnerstag in Weimar beginnt. Und wie schon erwähnt, mehr Infos findet ihr online unter spektakel.org. Tja, und auch mit der Zeit ist das manchmal so ein Spektakel, denn die ist irgendwie schon wieder um. Zumindest die Zeit des Unterdessen-Magazins für diesen Donnerstag. Und ihr hört, dass die nächste Ausgabe von Unterdessen dann, ja, vermutlich erst nächste Woche, ja, am Montag dann um 9 Uhr, mindestens mit Reinhard am Mikrofon, vielleicht ja auch mit Carsten. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf das, was euch heute noch im Programm von Radio Frei erwartet am Donnerstag. Um 11 Uhr hört ihr im Anschluss unter 3 die Sendung von Reinhard und Andreas und sie laden sich immer einen Menschen aus der Medienwelt dazu in dieser Medienwerkstatt unter 3 und heute sprechen sie mit einem Kameramann. Um 12 Uhr folgt die Sendung Seekrank mit Ribi und um 13 Uhr hört ihr 2 Stunden lang Musik von den Plattentellern in der Sendung Play Some Records. 15 Uhr dann 2 Stunden Common Voice, ist eine Sendung, die wir von Radio Korax in Halle übernehmen. Und hört ihr diese unterdessen Sendung am Abend, dann ist es gleich 20 Uhr und es geht weiter im Programm mit Osmose, der Sendung mit Beiträgen von anderen freien Radios. Und um 21 Uhr gibt es dann Handmade Musik. Künstlerinnen aus Thüringen, aus der Region sind dort zu hören. 22 Uhr läuft die Sendung Roaming Cats und um 0 Uhr ist dann Schluss mit The New Noise. Nee, also es geht los mit The New Noise, aber es ist Schluss mit dem Tag. Und morgen am Freitag zur gewohnten Unterdessen-Zeit von 9 bis 11 läuft eben nicht unterdessen, sondern ihr hört eine Sondersendung, nämlich einen Rückblick auf das Rudolstadt-Festival. 2 Teile gibt es dort zu hören und wir übernehmen das vom Radio in Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg. Das war's für heute und wenn ihr nicht zu Halloween-Veranstaltungen gehen wollt, dann noch ein kleiner Tipp, ein kostenloser Tipp. Im Kunsthaus Erfurt könnt ihr noch bis zum 7. November eine Ausstellung anschauen. Die Nächte sind nicht für die Menge gemacht. Es geht um Nachtleben, Traum, Rausch und gesellschaftlicher Realität. Dienstag bis Freitag zu sehen, 12 bis 18 Uhr im Kunsthaus Erfurt in der Michaelisstraße. Der Eintritt ist frei. Ich darf mich verabschieden, ich möchte mich verabschieden. Mein Name ist Christine, ich wünsche euch einen guten Tag, viel Spaß, gute Unterhaltung im Programm von Radio Frei und bis bald.